Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heute ist der erste Sonntag nach Trinitatis. Und wenn nur ein Sonntag nach Trinitatis vergangen ist, dann lohnt es sich doch schon mal, nochmal über diese Dreieinigkeit Gottes nachzudenken, diese drei so unterschiedlichen Aspekte Gottes. Auch wenn wir genau diese Predigt schon einmal in der Lockdown-Phase der Pandemie im März, April 2020 online gestellt haben. Wussten Sie eigentlich, dass Trinitatis die Mitte des Kirchenjahres ist? Das heißt, wir streben jetzt dem Ende des Kirchenjahres entgegen. Und es ist der Sonntag, der im Kirchenjahr am meisten genannt wird. Allerdings nur, weil es quasi vom ersten Sonntag nach Trinitatis bis zum 20. nach Trinitatis geht. Das alles kennen und weiß ich, seitdem ich vor Jahrzehnten im Konfirmandenunterricht das Kirchenjahr gelernt habe. Dennoch, ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was wir an Trinitatis eigentlich feiern. Die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, ist für mich immer etwas diffus geblieben. Schwer zu verstehen, aber irgendwie vorhanden. Es wird also Zeit, sich einmal ernsthaft damit auseinanderzusetzen und vielleicht finden wir ja gemeinsam ein paar neue Erkenntnisse heraus. Denn die Herausforderung fängt schon einmal damit an, dass in der Bibel nirgendwo etwas direkt über die Dreieinigkeit steht. Es gibt vielmehr eine ganze Reihe Puzzleteile, die sich dann zu einem Bild zusammensetzen. Den deutlichsten Hinweis darauf finden wir eigentlich im Missionsbefehl bei Matthäus im Kapitel 28. Im Vers 19 steht, darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe zuerst überlegt, die Predigt nach den drei Aspekten Gottes aufzuteilen. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist einzeln zu betrachten und dann mal das hervorzustellen. Aber sobald ich versuchte, die einzelnen Wesenheiten Gottes genauer zu definieren, verschwammen die Grenzen. Gott ist Vielfalt und Einheit gleichzeitig. Von daher habe ich diese drei Gedanken gewählt. Erstens, keiner macht allein. Zweitens, und doch nicht alle gleich. Und drittens, was bedeutet das eigentlich für mich? Erster Gedanke. Keiner macht allein. Ich sagte bereits, man kann die Dreiheit Gottes nicht einfach so in drei klar abgegrenzte Teile spalten und sagen, hier ist der Vater, da ist der Sohn und da der Geist. Das ist für einen eher wissenschaftlich denkenden Menschen wie mich ganz schön herausfordernd. Aber wenn dem so wäre, dann hätten wir ja eigentlich drei Götter und nicht einen Gott. Aber dieser eine Gott ist der, der von sich sagt, ich bin. Ich bin der Ich Bin. Der Einzigartige oder wie Karl Barth es sagt, ach du bist, danke. Wie Karl Barth es sagt, wo war ich? Gott ist immer der ganz andere. Und jedes Mal, wenn man versucht, Gott in eine Schublade zu pressen, dann stellt man fest, da passt er nicht rein. Er ist zu groß und eigentlich immer ganz anders. Obwohl es auf den ersten Blick natürlich ganz einfach aussieht mit der Aufteilung der einzelnen Aspekte. Gott Vater, er ist der Schöpfer und der König. Sein Sohn ist der Heiland und Erlöser und der Heilige Geist ist der Lehrer und Tröster. Ganz einfach und sauber getrennt. Doch keiner der Teile Gottes ist alleine am Werk. Bei der Erschaffung des Menschen wird ihm der Lebensatem Gottes eingehaucht. Im Alten Testament wird hier das Wort Ruach verwendet. Und das ist der Begriff, der an anderen Stellen wieder für den Geist Gottes genutzt wird. Damit ist der Heilige Geist Teil des Schöpfungsprozesses. Viel später im Johannesevangelium wird uns Jesus als das Wort Gottes vorgestellt. Dort steht, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Johannes sagt uns also, dass Jesus das Schöpfungswort ist. Manche Ausleger verbinden das sogar ganz konkret mit dem Satz, es werde Licht. Es wird deutlich, Gott erschafft das Universum und das Leben nicht als Vater und Schöpfer allein, sondern in der Gemeinschaft mit dem Wort und dem Lebensatem. Ein weiterer Hinweis ist sicherlich auch die Verwendung der Mehrzahl. Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hier spricht nicht das sogenannte majestätische Wir, sondern das Wir der Trinität. Kommen wir zu dem Gedanken, dass Gott Vater ist der Schöpfer, ist der König. In den Psalmen gibt es wunderbare Verse zu Gottes Majestät. Einer meiner liebsten Beschreibungen findet sich in Psalm 97. Der Herr ist König. Darüber freue sich die ganze Erde. Wolken und Dunkelheit hüllen ihn ein. Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Throns. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn der Welt. Der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Diese kleine Auswahl aus den ersten 6 Versen des Psalms 97 sprechen von Macht und Größe, aber auch von Gerechtigkeit und Recht. Beeindruckend. Und tatsächlich wird auch im Neuen Testament die Königsherrschaft des Vaters nie in Frage gestellt. Und doch ist auch Jesus König. Wie er zu Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Als Messias, als Erlöser ist er der König der Menschen und er übt das Richteramt aus. Das sagt er zum Beispiel in Matthäus 25, wenn er die Schafe von den Böcken trennt. Dasselbe finden wir auch in der Offenbarung. Zu richten, das ist eines der wesentlichen Merkmale von königlicher Herrschaft. Der Sohn und der Vater sind eben beide königlich. Und am Ende der Offenbarung haben Gott Vater und das Lamm Gottes, also der Sohn, einen gemeinsamen Thron. Sie sitzen beide auf dem Thron. Ich will noch ein weiteres Beispiel geben für die Überlegung, dass Gott Einheit und nicht getrennt handelt. Wir finden es in Johannes im Kapitel 14, die Verse 23 und 26, und es spricht eigentlich sogar für sich selbst. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, also im Namen des Sohnes. Ich glaube, besser kann man das göttliche Team und das göttliche Teamwork eigentlich nicht beschreiben. In der Kunst fand ich diese Darstellung rechts aus einer Trinitätskirche und in der Mathematik diese andere Darstellung. Die machen dieses 3 in 1 eigentlich deutlich. Aber es bleibt dabei, die Einheit in der Dreiheit Gottes ist ein Geheimnis. Aber es ist ein Bild, durch das wir Gott besser verstehen lernen und immer wieder neu entdecken können. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und doch nicht alle gleich. Jesus und der Vater sind eins. So steht es in Johannes 10, Vers 30. Und dennoch stellen wir fest, es gibt so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen den drei Aspekten Gottes. Ich denke, über das Miteinander von Vater und Sohn wissen wir recht viel. Der Vater sendet den Sohn, um durch ihn Versöhnung in die Welt zu bringen. Wir verstehen diese Aspekte Gottes vielleicht deswegen so gut, weil uns das Bild vertraut ist von Vater und Sohn, von König und Erbe, verbunden in Liebe, Zugewandtheit und gemeinsam handelnd. Wobei uns natürlich schmerzhaft bewusst ist, dass die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen in dieser Welt alles andere als harmonisch, liebevoll, voll Respekt und Vertrauen gestaltet sein können. Dennoch, dieses Idealbild von Vater-Sohn-Beziehung, es ist etwas Vertrautes. Ganz anders dagegen das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist irgendwie vielschichtig und passiert eher im Hintergrund. In dem vorhin gesagten Zitat finden wir eine Aufgabe des Heiligen Geistes darin, dass er uns erinnert, dass er uns ins Gedächtnis ruft, welche Worte wir von Gott gehört haben. Ein Lehrer. Der Heilige Geist wird hier aber auch Tröster genannt. Denn Gott tröstet uns, so heißt es bei Jesaja, wie eine Mutter. Dabei fiel mir ein, dass ich gelesen habe, dass das hebräische Wort Ruach für den Geist im Alten Testament auch weiblich übersetzt oder weiblich sein kann. Und sicherlich ist dieser tröstende und ermutigende Aspekt das, was einem weiblichen Aspekt am nächsten kommt. Der Heilige Geist ist darüber hinaus ein Fürsprecher, der, wie Paulus es sagt, unser unaussprechliches Seufzen, also wenn wir gar nicht sagen können, vor den Thron Gottes bringt und dort für uns spricht. Und wisst ihr, es ist für mich zutiefst ermutigend zu wissen, dass ich bei Gott stammeln darf. Ich habe nicht immer Worte zu sagen, was mich bedrängt. Und dennoch weiß ich, der Heilige Geist tritt für mich ein. Auch wenn ich nur sage, ach Gott, wie ein Anwalt, der für mich spricht, der mich aber besser kennt als jeder andere Mensch. Doch eine der wichtigsten Wirkungen des Geistes ist für mich eigentlich die Erkenntnis über das, was zu tun ist, was dran ist. Ich las eine ziemlich spannende Biografie über Martin Luther, und Martin Luther war so geführt vom Geist, dass er einfach seinen Weg ging. Einfach geradeaus. Er wusste einfach, was dran war. Und er überließ sich der Führung durch den Geist. Und daraus wird dann Segen für die ganze Menschheit. Das finde ich extrem beeindruckend. Ich bete oft darum, dass dieser Geist der Erkenntnis zu mir spricht, damit ich verstehe, was ich im Hier und Jetzt eigentlich tun soll. Und nach wird mir deutlich, was Karl Barth meint, als er sagte, Gott ist Subjekt im Vater, Inhalt im Sohn und Geschehen im Geist. Gott ist Subjekt im Vater, also Person und Inhalt, das Wort, im Sohn und Geschehen im Geist, Erkenntnis und Bewegung. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Was bedeutet das eigentlich für mich? Ich meine, die Dreieinigkeit Gottes, sie ist, wie sie ist. Und das kann ich so stehen lassen und sagen, naja, das ja, ist eigentlich nicht wirklich wichtig für mich. Hat das irgendeine Bedeutung für mein Leben? Könnte Gott nicht auch ganz anders sein, ohne dass ich es merke? Schauen wir mal genauer hin. Gäbe es die Trinität nicht, dann wäre Gott vielleicht nur König oder nur Schöpfer oder nur Wort oder auch nur Erkenntnis. Wenn Gott nur König wäre, vielleicht rufen uns nochmal die Bilder von Psalm 97 in den Hinterkopf, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, dann würde seine Majestät und sein Glanz, der Glanz seiner Herrlichkeit ihn für uns völlig unnahbar machen. Wir könnten gar nicht an ihn ran, denn wir wären auf alle Ewigkeit unwürdig vor ihm. Und wäre er nur Schöpfer, dann würde er uns die Welt hinlegen und gehen. Vielleicht um noch ein Universum zu schaffen und noch eins und noch eins. Er bräuchte und wollte eigentlich gar keine Beziehung zu seiner Schöpfung. Stattdessen wird er mir durch den Geist und den Sohn als Vater vorgestellt, der Vater, der die Liebe ist und dem ich mich nähern darf und der Beziehung zu mir will. Wäre Gott dagegen allein Wort, dann hätten wir nur Gesetze und Regeln. Und keiner könnte die erfüllen. Es würde uns auch keine Liebe erfüllen und keine Erkenntnis leiten. Wir hätten nur die klaren Regeln einer fordernden Religion, die unser ganzes Leben bestimmt. Und wir hätten immer Angst zu versagen. Selbst der jüdische Glaube, von dem wir annehmen, dass er so gesetzlich ist, der kennt die Gnade Gottes und stellt sie hervor, dass er uns vergeben will. Aber wir wären gefangen im Kreislauf von Schuld und Sühne, ohne jemals zu wissen, ob unser Bemühen am Ende ausreicht, um ins Himmelreich zu kommen. Stattdessen opfert der Vater aus Liebe seinen Sohn, um mich persönlich zu erlösen, und schickt seinen Geist, damit ich das verstehe. Wenn Gott nun ganz Erkenntnis und Prophetie wäre, dann wären wir vielleicht voll Wissen und Verstehen, nur hätten wir, um es mit Paulus zu sagen, die Liebe nicht. Wir würden dann nebeneinander herleben und nur unsere eigene Erkenntnis und Erfahrung als wahr ansehen, ohne wirklich Gemeinschaft, ohne Respekt für den anderen. Respekt, weil auch er ein Kind des Vaters ist. Und wir würden uns streiten, weil unsere Erkenntnis nicht am Wort überprüft werden kann. Mir ist der Heilige Geist sehr wichtig, aber ohne die Liebe des Vaters und ohne die Lehre des Sohns ist es nicht genug. Mit allen dreien dürfen wir aus dem Wort leben und gemeinsam vor dem Thron stehen und die Dreieinigkeit feiern. Ich erkenne für mich, die jeweiligen Aspekte Gottes benötigen die anderen Aspekte, um als Ganzes zu wirken. Und besser noch, sich gegenseitig die Ehre zu geben. Und die drei Aspekte versuchen, sich nie selbst in den Vordergrund zu bringen. Und in der Begegnung mit allen drei Aspekten Gottes finde ich Erfüllung. Und deswegen fand ich diesen Satz so bedeutsam. Bei einem Theologen fand ich diesen Satz, so könnte man auch sagen, dass der Vater das Ich Gottes, der Sohn das Du Gottes, also die Hinwendung zu uns, und der Heilige Geist, dass wir Gottes sind, dass wir Kirche sind. Und das wünsche ich uns, dass wir Gott so sehen lernen, als der, der auf uns zukommt und Gemeinschaft mit uns will. Der Vater wie der Sohn und der Heilige Geist. Amen.